dieser Episode spricht Inga Bergen mit Maria-Lisa Bruckert, Gründerin von Econic AI, einem Unternehmen, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Gesundheitsdiagnostik revolutionieren möchte, beginnend bei Haut- und Haaranalysen in Zusammenarbeit mit Apotheken. Maria bringt ihre Erfahrung als Wirtschaftsingenieurin und Elektrotechnikerin ein und erklärt, wie Econic Anwender niedrigschwellig und direkt im Alltag unterstützt. Um das Bewusstsein für die eigene Gesundheit zu stärken, zeigt auf, warum der Beauty-Ansatz ein guter Einstiegspunkt ist und gibt Einblick in ihre Vision für die nächsten 5 Jahre.
Ja, herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Ich freue mich heute sehr über eine wahrhafte Visionärin, wie immer. Heute habe ich zu Gast Maria-Lisa Bruckert. Sie ist Gründerin von Econic AI und will die Diagnostik mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Analysen in der Apotheke revolutionieren. Das ist zumindest das, was ich von außen wahrnehme. Ob das stimmt, das werden wir heute im Podcast klären. Herzlich willkommen bei Visionäre der Gesundheit.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und Inga, ich freue mich sehr auf unsere Diskussion.
Ja, wir haben uns schon mehrfach getroffen live. Ich bin immer total beeindruckt von deiner Vision. Du bist eine, würde ich sagen, der wenigen Frauen, die im Bereich KI gegründet haben. Zuletzt haben wir uns gesehen auf der Expo Farm. Das ist eine große Apothekenmesse. Da hast du dein Produkt präsentiert und warst auch in der letzten Runde für den ApoStart Award. Also du kannst damit überzeugen. Du bist von Haus aus Wirtschaftsingenieurin, Elektrotechnikerin, hast deine Karriere bei Siemens begonnen, hast dann gegründet und bist jetzt unterwegs eigentlich mit KI-gestützter Haut- und Haaranalyse. Das klingt jetzt erstmal nicht so nach der Gesundheitsrevolution, aber du hast viel mehr vor. Was ist die Gründungsgeschichte von Econic AI und warum hast du dich entschieden, auf dem Gebiet zu gründen?
Also ich würde sagen, ich glaube, wenn man die Geschichte mal so ein bisschen hört, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und dann Elektrotechnik, denken viele Leute erstmal, oh Gott, wo ist da irgendwie der Zusammenhang, ja? Und ich glaube aber, wenn man mal einen Schritt weiter darüber spricht, wird das relativ klar und auch, wohin wir mit Econic wollen, ne? Ich habe, wie du gesagt hast, bei Siemens angefangen. Ich hatte das große Glück, von Anfang an extrem gut gefördert zu werden, viele, viele Dinge auch lernen zu dürfen. Vor allem damals war das große Thema digitale Transformation. Und ich bin dann von Wirtschaftsingenieurwesen zu Elektrotechnik gewechselt, weil ich eine Sache verstanden habe, nämlich, wenn du gerade in einem Tech-Konzern bestehen willst und Dinge verändern willst, neue Dinge anstoßen willst, musst du auch die technischen Grundlagen verstehen. Ja, du musst den Menschen auch das Gefühl geben, ich weiß, worüber ihr sprecht, du musst es nachvollziehen können, weil nur so kannst du die Technologie ja auch weiterdenken auf der nächsthöheren Ebene. Und ich hatte das große Glück, dann mit 24 tatsächlich auch für den Vice President arbeiten zu dürfen. Das heißt, wir haben die Strategie Mobilität und Energie in der Transformationsthematik geschrieben und angefangen umzusetzen. Das ist ja ein ewig langer Prozess. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich mein wirklicher Sweet Spot ist, ja, also dieses Verständnis von, wie müssen Industrien sich transformieren, damit es nachhaltig funktioniert. Und als wir dann so ein bisschen am Ende mit diesem Projekt waren, habe ich mir gedacht, hey, es gibt ja eigentlich noch eine sehr große Industrie, die Gesundheitsindustrie, in der ganz, ganz viel möglich ist. Also es ist ja schon sehr lange so, dass wir da mit Daten und Technologien sehr viel Unterstützung leisten können, aber die für die Zukunft noch ganz, ganz große Potenziale hat. Und das hat mich dann natürlich sofort getriggert, so mal ein bisschen hinter die Fassaden zu schauen. Und so ist es letztlich dann auch zu Econic gekommen, weil wir verstanden haben, hey, hier ist sehr viel Potenzial, hier können wir mit Technologie vor allem die großen Themen der Zukunft, also du kennst sie ja besser als ich, ne? Aber von Fachkräftemangel angefangen über ethnische Herausforderungen bis hin zu, wie schaffen wir Effizienz im System, wirklich anzugehen, wenn wir Technologie richtig einsetzen. Und ich glaube, das war von Anfang an so ein bisschen der Fokus, den wir gelegt haben. Und das ist auch bis heute die Mission, die wir verfolgen.
Ja, gib mir mal kurz den Pitch. Was macht ihr heute? Also ihr habt ja gestartet mit Haut- und Haaranalyse. Erzähl mal, was ihr da genau macht.
Genau, also wir stehen eigentlich für die hybride Gesundheitsversorgung der Zukunft. Das heißt, wir sagen, wir müssen den Endkonsumenten, also den Patienten, wenn er vielleicht auch noch keiner ist, sozusagen dahin bringen, dass er selbst sich mit sich und seiner Gesundheit beschäftigen kann. Dafür braucht es sehr einfache, niederschwellige Tools, die du eigentlich in deinen Alltag integrieren kannst. In unserem Fall machst du mit der Kamera von deinem Telefon ein Foto oder ein kurzes Video und analysierst dann, genau wie du sagst, im ersten Moment Haut und Haare. Es geht natürlich viel mehr, Aber das ist so der Case, den wir schon ausgerollt haben. Und darauf basierend kriegst du dann natürlich entweder Produktempfehlungen oder wenn bestimmte Krankheitsindikationen gesetzt wurden, können wir dann natürlich auch in das Thema hybride Versorgung gehen. Das heißt, direkt von dieser Analyse aus, die ja digital stattfindet, kannst du dann eigentlich in eine Art Sprechstunde, sei es jetzt asynchron oder videobasiert, eigentlich gehen und somit die Versorgung direkt von überall aus starten. Und du hast ja eingangs schon gesagt, wir haben uns auf der Expo-Farm gesehen, weil ich persönlich finde, die Apotheke hat da ein unfassbar großes Potenzial. Es ist ja der Anlaufpunkt für viele Menschen, wenn es um Fragen rund um Gesundheit geht, vor allem im ländlichen Bereich deutlich einfacher zu erreichen als jetzt vielleicht der nächste Facharzt. Und deswegen ist das eigentlich auch der perfekte Ort, um solche Technologien eigentlich in den Einsatz zu bringen. Weil wir können nicht erwarten, du und ich beschäftigen uns vielleicht mit KI oder mit Technologie im Allgemeinen. Aber für, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher ist das ja was ganz Neues. Und wie könntest du nicht besser Vertrauen aufbauen, wenn du an den Ort gehst, wo du schon sehr viel Vertrauen rund ums Gesundheitswesen eigentlich hast?
Ich finde das super spannend. Wir können da mal einhaken. Denn ihr startet jetzt mit Haut- und Haaranalyse. Es gibt ja viel mehr Möglichkeiten über eine Kameraaufnahme. Das macht ihr ja. Ihr macht eine Kameraaufnahme von der Person, die das analysiert bekommen möchte. Und es gibt ja Unternehmen wie Bina AI, die schon Blutdruck, also Vitalwerte, sogar ein Risiko für ein metabolisches Syndrom oder ein Diabetes von einem kurzen Selfie ableiten. Also diese Technologien gibt es. Und es gibt noch einen weiteren spannenden Punkt, wie ich finde, und das ist die Frage, wie bewegt man Menschen, sich mit ihrer Gesundheit zu befassen? Und ich erinnere mich, dass ich irgendwann vor, ich glaube, 12 Jahren, habe ich mich mit digitaler Transformation befasst und habe ich im Gesundheitswesen, da habe ich eine Keynote gehalten und da habe ich aufgegliedert, was interessiert Menschen an Gesundheit? Und da war wirklich durchgängig durch das Leben, wie sehe ich aus, wie werde ich wahrgenommen, wie jung schätzt man mich? Also total banal, aber das ist tatsächlich ein Einstiegspunkt und es gibt mittlerweile ja auch Startups, die Longevity machen, die aber mit einer Hautanalyse starten, weil das etwas ist, wo Menschen gewohnt sind, auch Geld für auszugeben und sich mit zu beschäftigen und was die wirklich interessiert. Also viel mehr als, wie ist mein Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das heißt, ihr startet mit eigentlich einem super banalen Thema. Und technologisch ist aber schon viel mehr möglich heute. Und da können wir jetzt direkt mal einsteigen.
Genau, also die Frage hat natürlich jetzt ganz viele Facetten. Ich versuche mal so einfach nach dem anderen vielleicht mal aufzugreifen. Also das Erste, was du gesagt hast, ist genau richtig. Ja? Der Mensch beschäftigt sich vornehmlich nicht unbedingt jeden Tag damit, wie gesund bin ich. Das ist auch ganz schwer greifbar, weil woran machst du das fest? Ja, ich bringe ja immer ganz gerne das Beispiel mit dem Abnehmen. Ne? Wenn ich empfinde, ich möchte irgendwie abnehmen, dann stelle ich mich auf eine Waage und habe eine Zahl. An dieser Zahl halte ich mich den ganzen Prozess lang fest. Ich nehme ab, oh, das finde ich gut, es löst was Positives in mir aus, weil ich das Thema vergleichen kann. Ich kann sagen, im Vergleich vor zwei Wochen, hat sich was positiv verändert für mich in meiner Wahrnehmung. Das fehlt uns natürlich in ganz vielen Themenbereichen. Ja? Also ich sag mal, wenn ich meine Haare angucke, ja okay, die haben trockene Spitzen und jetzt kaufe ich mir das nächste Shampoo und noch eine Maske. Ja, wie kann ich denn wirklich einschätzen, ob es besser geworden ist? Also da muss ja schon sehr viel passieren, damit ich dieses Gefühl bekomme. Und hier können natürlich digitale Tools, jetzt nicht nur ein Tool wie unseres, sondern ganz viele verschiedene Tools, extrem viel helfen, dir das Ganze messbar und vergleichbar zu machen. Und das ist schon mal, weil du hast gefragt, wie bringst du den Menschen dazu, die Tools auch zu nutzen? Gib ihm einen echten Mehrwert. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, ah, ich habe was gelernt oder ah, ich kann jetzt eine Sache, die mich beschäftigt, wirklich greifbarer für mich gestalten, ich kann proaktiv daran arbeiten, ist der Mensch natürlich deutlich interessierter daran, diese Tools dann auch regelmäßig zu benutzen. Und nur in der Regelmäßigkeit macht es dann ja auch Sinn. Also ich sag mal, wenn du einmal eine Hautanalyse machst, hast du eine Momentaufnahme oder wenn du einmal deinen Blutdruck misst, schön. Aber wenn wir wirklich darüber reden, Prävention zu betreiben, ja, oder langfristig positive Effekte auf deine Gesundheit zu betreiben, musst du ja erstmal schaffen, dass ein Mensch jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder bei Haut reicht es theoretisch auch alle 3 bis 4 Wochen, sozusagen aber in einer Regelmäßigkeit Daten aufnimmt und diese dann sozusagen in einen Vergleichswert bringt. Und das war die allergrößte Aufgabe, die wir hatten. Wie schaffen wir ein System, in dem der Nutzer auch den Mehrwert darin sieht, den Scan ein 2., 3., 4., 5. Mal zu machen. Das war eine super spannende Reise, hat in unserem Fall sehr gut funktioniert, aber ich würde sagen, das lag auch daran, dass wir sehr viel B2C-Kompetenz im Team hatten, die wirklich auch so ein bisschen aus der Gaming-Perspektive kamen und sich überlegt haben, wie kann so ein Tool jetzt auch irgendwie Spaß machen. Und der zweite Teil deiner Frage war ja sozusagen, warum kommt man eher aus Beauty oder aus diesen Bereichen?
Und was ist möglich vor allen Dingen? Also was ist noch möglich?
Ich würde sagen, hier ist auch ein super spannender Effekt, den viele Leute mal ein bisschen untergraben. Ja? Also mit Social Media hat sich der eigene Anspruch ja nochmal extrem vergrößert. Ne? Also du siehst ständig Bilder von anderen, du siehst Bilder von dir selber, du bist ständig mit dir konfrontiert und damit bist du natürlich auch deutlich kritischer. Also ich schließe mich da nicht aus. Ne? Ich habe vorhin gerade einen LinkedIn-Post hochgeladen und mir wieder gedacht, oh Gott, passt es so mit dem Bild von gestern Abend und so weiter. Also durch diese mediale Nutzung, ja, wo ja auch alles ganz schnell und ganz viel und am besten jeden Tag sozusagen passiert, bist du ja erstmal ganz viel mit dem Thema involviert. Und das Zweite ist, digitale Meetings, also Corona hat dazu ja auch nochmal beigetragen. Du hast jetzt einen bestimmten Körperausschnitt, auf den fokussierst du dich. Und das hast du auch im Konsumentenverhalten gesehen. Ja? Die Leute haben unglaublich viel in Gesicht investiert, in alles das, was man eben überhaupt noch gesehen hat. Jogginghose hat man ja nicht gesehen in Corona. Ne? Also Hosen waren jetzt nicht so auf dem Marketwachstum. Aber alles, was so mit Gesicht und so weiter zu tun hat. Und ich finde oder ich glaube, dadurch, dass das so wichtige Themen sind, durch diese gesellschaftlichen Strukturen einfach, ist das ein sehr guter Einstieg, weil die Leute, genau wie du gesagt hast, gewohnt sind, da Geld zu investieren, tendenziell sogar noch mehr Geld investieren als vor einigen Jahren. Mhm. Und man dann natürlich sehr gut auch Vertrauen aufbauen kann. Weil wenn ich einmal schaffe, mit dir an deinen Falten zu arbeiten, vertraust du mir im dritten Schritt vielleicht auch zu sagen, hey, wenn Maria oder die Technologie jetzt sagt, hier ist auch was Krankheitsmäßiges indiziert, habe ich erstmal ein Grundvertrauen, weil ich habe ja schon gesehen, dass in anderen Bereichen das gut funktioniert. Also Beauty öffnet uns hier auch so ein bisschen die Tür, zu sagen, wir bauen erstmal eine Art Kundenbeziehung auf, wir bauen Vertrauen auf in die Technologie und es ist erstmal sehr niederschwellig in dem, was passiert. Also das Verständnis ist auf jeden Fall da.
Lass uns mal in die Technologie eintauchen. Was macht ihr da genau? Also ihr braucht ja eigentlich nur eine Kamera, ne, von einem Telefon, das reicht, ein gängiges Telefon. Ja. Und ihr startet mit Haut- und Haaranalyse. Heute, wie macht ihr das genau und was ist da alles heute schon möglich?
Genau, also wir nutzen natürlich Algorithmen der künstlichen Intelligenz, also ganz speziell Image und Video Recognition in unserem Fall. Das heißt, das Bild wird natürlich dann erstmal durchanalysiert. Für jeder, der Face ID kennt, das ist eigentlich so ein bisschen das Technologie-Upgrade gewesen, einfach zu sagen, du nimmst nicht nur ein Foto aus einer Perspektive. Gerade wenn du halt sehr genau sein willst, brauchst du schon auch verschiedene Winkel und Licht. Licht ist ein unfassbar wichtigerer Punkt. Und da bin ich auch mal ganz offen. Jeder, der euch sagt, ja, mein Algorithmus funktioniert zu 100%, das wird es nicht geben. Das Fehlerquellen sind immer da. Man muss nur lernen, damit umzugehen und auch ethisch korrekt im Produkt einfach zu nutzen. Mhm. Ne, das ist, glaube ich, hier auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Dann hast du ja, glaube ich, gefragt, wohin kann das noch gehen oder wohin soll das noch gehen? Du hast ja gerade schon nochmal betont, Haut und Haare, richtig, ist der Anfang. Aber wir sehen das Ganze eher so ein bisschen als der Einstieg in die Allgemeinmedizin. Ja? Also ich sag mal, wenn ich es schaffe, dass ein Mensch mir so viele Datenpunkte gibt, dass ich über seinen allgemeinen medizinischen Zustand einer Grundaussage treffen kann, kann ich natürlich den Hausarzt der Zukunft eigentlich auch denken. Ne? Also der dann sozusagen in bestimmten Fällen an den Facharzt übergibt, in bestimmten Indikationen, in bestimmten Zusammenhängen. Und das ist, glaube ich, so die große Vision.
Lass uns da mal reingehen, weil was sind konkret Vitalparameter, die man mit so einem Foto, was aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen wird, wirklich messen kann oder in der Zukunft messen kann.
Genau, also einige hast du ja vorhin schon gesagt, ne? Grundsätzlich ist ja wieder mal sehr viel möglich. Die Frage ist immer, wie viel integrierst du auch noch an anderen Datenquellen? Ich kann es ja nur für uns sagen, bei uns ist eigentlich faktisch bis in die Pore, bis in die Schleimhäute wirklich alles möglich, auch alles, was du im Auge siehst, also von Iris.
Was kannst du zukünftig mit so einem Selfie ermitteln? Also kannst du ermitteln, ob jemand wirklich einen Diabetes bekommt, weil diese Sachen sind ja alle noch in Testphase, ja? Ob jemand Herz-Kreislauf-Probleme hat, Cholesterinwert, was sind so Punkte?
Ja, ich bin da persönlich ein bisschen kritisch, weil ich glaube, und das wird ja schon lange untersucht, wie zum Beispiel bestimmte innere Krankheitsbilder oder innere Ungereimtheiten auf der Haut sich zum Beispiel auswirken. Ne? Also es gibt zum Beispiel interessante Studien zum Thema Faltentiefe im Zusammenhang mit Herzinfarkt und Schlaganfällen. Die Frage ist immer, genau wie du gesagt hast, es ist am Ende nur ein Foto, es ist nur eine Aufnahme von einer Seite. Das sind nicht alle Parameter, die auch im Inneren deines Körpers funktionieren. Das heißt, ich bin totaler Fan davon, zu sagen, zu diesen Bildern sollte man Datenanreicherungen machen, sowas wie Stimmaufnahmen oder kurze Impulsmesser über den Herzschlag tatsächlich. Das sind natürlich alles Sachen, die kannst du anhand von einem Foto nicht sehen. Aber du kannst über bestimmte optische Ausprägungen natürlich Risiko oder Wahrscheinlichkeiten ermitteln, weil zum Beispiel fahle Haut und hier ist irgendwas angestrengt an dieser Falte, kann schon Rückschluss darauf geben, das und das kann gerade los sein oder das und das kann passieren. Aber die Fehlerquellen werden natürlich deutlich größer, weil viele Krankheitsbilder in Frage kommen.
Ja, weil ich habe tatsächlich auf der Health Europe habe ich so ein Tool getestet und das hat mir, das war aber noch in der Testphase, ne, das konnte man nur dort vor Ort machen und das, was ich dann sozusagen nach Hause bekommen habe oder per E-Mail bekommen habe, enthielt ganz andere Informationen. Und da wurde mir richtig berechnet, das ist dein Risiko für ein metabolisches Syndrom, das ist dein Risiko für einen Herzinfarkt, das ist sozusagen dein biologisches Alter, das wurde mir auch gesagt, also ganz viele Dinge. Und dann wird es ja eigentlich spannend, wenn du sagst, es ist ein Einstiegspunkt für einen Hausarztpunkt. Also ich will dich ein bisschen festnageln, weil mir ist es gerade noch so ein bisschen zu schwammig. Was ist denn dann dieser Einstiegspunkt wirklich für den Hausarzt und für die Patient Journey?
Ja, genau. Ich glaube, ich bin da nur vorsichtig geworden, weil es ist natürlich so, technologisch funktioniert grundsätzlich sehr viel, weil am Ende ist eine künstliche Intelligenz eine Art Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja? Ich sag mal, wenn du das und das siehst, kann das und das passieren. Das heißt, du kannst grundsätzlich natürlich den Algorithmus auf so viele Sachen trainieren. Die Frage ist immer, so ein Körper ist ja ein sehr komplexes Konstrukt. Reicht das, diese eine Aufnahme? So, jetzt kann man sehr kontrovers auf jeden Fall diskutieren und hier werden viele Zuhörer viele verschiedene Meinungen haben. Ich habe mich viel mit der Ethik der KI beschäftigt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, für einen sehr langen Zeitraum sollte man auf mehr als eine Datenquelle setzen. Das heißt, wir sollten wirklich sicher gehen, dass der Algorithmus auch die richtigen Dinge lernt. Weil wenn, das ist ja genau passiert bei dir, ja? Du machst jetzt diese eine Aufnahme zum Beispiel und ich würde dir sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Herzinfarkt bekommst, liegt jetzt bei, keine Ahnung, 46%. Mit welchem Gefühl gehst du raus? Oha, das klingt ziemlich hoch, ja? Und das ist natürlich noch gar nicht untersetzt. So, und das sind halt die Punkte, wo ich immer finde, okay, die ganze Technologie muss Step by Step ausgerollt werden, um auch den Patienten nicht zu verlieren. Und wir müssen halt immer schauen, dass wir es auch so untersetzen, dass die Parameter, du hast ja keine Blutanalyse dann gemacht, ne? Du hast auch nicht sozusagen irgendwie ein Langzeit-EKG gemacht. Das sind ja alles Datenströme, die du in diesem Moment dann nicht integrierst, die aber einen großen Einfluss darauf haben können, ob es Krankheit A, B oder C ist. Wenn ich einfach nur sage, für diese Reihe an Krankheiten, die kommen jetzt alle in Frage auf Basis dieser Symptome, dann lasse ich den Patienten ja eigentlich gehen mit, oh, eigentlich könntest du alles haben. Ist das gewinnbringend? Ja, also in der Anwendung, in der Analyse vielleicht, aber ist es in der Anwendung für den Patienten dann wirklich etwas, wo er nach Hause geht und sagt, oh, jetzt denke ich nicht, ich muss mich mal damit beschäftigen, ob ich einen Herzinfarkt bekomme, sondern ich gehe eigentlich mit einem Pamphlet raus, was mir sagt, oh Maria, also zu 40% Wahrscheinlichkeit könntest du eigentlich das und das haben. Ne? Und ich glaube, das ist so ein ganz kritischer Punkt dann für die wirkliche Anwendung später. Also technologisch, um daher nochmal zurückzukommen, ist wahrscheinlich fast alles möglich. Es ist in Technologie immer so, du findest immer Wege, wie du noch mehr Wahrscheinlichkeiten ausrechnest, noch mehr Bildpunkte findest, noch mehr Pixel findest. Die Frage ist immer, macht das dann auch Sinn, das genau so anzuwenden?
Ja.
Wir möchten euch unseren Werbepartner Dr. Lipp vorstellen, der mit seinen Lösungen dafür sorgt, dass Gesundheitsfachkräfte mehr Zeit für eine optimale Patientenversorgung haben und der Arztberuf wieder attraktiver wird. Terminbuchungs- und Verwaltungssoftware bietet benutzerfreundliche und nützliche Angebote aus seiner Hand, die für Ärzte und Ärztinnen sowie Patienten und Patientinnen mobil und auf dem Desktop verfügbar sind. Dabei ist die Digitalisierung für Dr. Lipp kein Selbstzweck, sondern schafft durch technologische Expertise und tiefe Kenntnisse des Gesundheitswesens ein Angebot, das wirklich hilft. Wie mehr als 14 Millionen patientenseitige Nutzer und Nutzerinnen beweisen.
Das finde ich übrigens auch sehr, sehr spannend. Ich habe ja auch mal ein KI-Startup geführt und wir haben unser eigenes Medizinprodukt entwickelt auf Basis von uns erhobener Daten. Das heißt, wir haben auf Basis von uns erhobener Daten eine KI trainiert, was es sehr viel einfacher natürlich gemacht hat, aber was auch einen gewissen Bias dann verursacht, weil das, was du in einem Studiensetting trainierst, ist natürlich immer, oder nicht immer, aber in den meisten Fällen was ganz anderes als das, was jetzt so stattfindet, wenn man das dann wirklich ins Leben entlässt. Und das fängt mit der Qualität der Bilder an. Und das ist jetzt bei euch, nehmen wir nur mal Licht, ja, ob jemand jetzt zum Beispiel Make-up trägt, ist ja bei einer Hautanalyse auch eine Frage. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Punkte, die dann auch verfälschen können, wenn man im realen Setting Bilddaten erhebt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben zukünftig, es gibt ja wahnsinnig viel Entwicklung. Also auch auf der Expo-Farm habe ich ein Produkt gesehen aus Frankreich, das finde ich total interessant. Das ist auch ein Startup, die eine Telemedizin-Kabine machen mit verschiedener Sensorik. Also da ist selbst eine kleine Kameralupe da, mit der man seine Hautflecken dann in dieser Kabine selbst aufnehmen kann. Und Arzt, Ärztin am anderen Ende gibt dann quasi eine Einschätzung. Du kannst natürlich Algorithmen zwischenlegen. Das heißt, du hast schon mal einen Vorcheck. Das ist ja das Interessante dann eigentlich, ja, ne, dass man die Arztzeit möglichst kurz dann nutzt. Und wie würde das jetzt aussehen mit eurer Technologie? Die wäre integriert in eigentlich ein größeres Setting, so verstehe ich dich.
Genau. Also das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich auch genau der Ansatz, den ich eigentlich vorne rüberbringen wollte, den ich für absolut richtig halte. Ne? Also du kannst nicht nur, und das gilt auch für uns, auf Basis einer Datenquelle sagen, wir machen jetzt hier den Hausarzt der Zukunft. Ne? Aber das, was du gerade beschrieben hast, diese Lösung, ist eigentlich der richtige Schritt. Also ich bringe in die Apotheke eine Gerätschaft, die alle möglichen Datenströme aufnimmt und aus denen man dann sozusagen mit Hilfe von Algorithmik sagen könnte, für Maria wäre es jetzt wichtig, mit dem und dem Arzt über das und das Thema zu sprechen. Das kann Technologie. Aber es ist halt die Verbindung aus verschiedenen Datenpunkten. Genau wie beim Arzt, er stellt ja auch verschiedene Fragen. Ne? Du hast ja auch einen Aufnahmebogen erstmal oder was ist denn damit? Lass nochmal Fieber messen, nochmal hier. Ne? Das sind ja auch verschiedene Datenströme, die man da sozusagen zusammenbringt. Und dann schaffst du auch eine wirkliche Effizienz für den Arzt, weil er kriegt schon wahrscheinlich direkt seinen Medical Sheet, ne, wo schon alle Informationen draufstehen, auch schon eine Empfehlung vielleicht draufsteht, wobei man hier auch wieder diskutieren muss, was dürfen wir bereits im eigenen Markt, also im deutschen Markt versus was dürfen wir woanders. Ne? Also so würde es ja bei uns noch gar nicht funktionieren. Und das Zweite ist, du bringst die Apotheke in dem Fall aber auch in eine Situation, in der sie wirklich einen Mehrwert hat. Weil sie macht ja in dem Moment wirklich eine erste Aufnahmeleistung, einen wirklichen Service, eine Dienstleistung für den Patienten, auf Basis dessen dann die Versorgung starten kann. Und das ist der erste Schritt in die hybride Gesundheitsversorgung, ganz klar. Das heißt, diese Konzepte sind genau die richtigen aus meiner Perspektive. Und deswegen, ja, genau richtig, wir wären ein Teilstück davon. Ein Teilstück, was sehr konzentriert ist im Moment auf das Thema Dermatologie und alles, was daran angrenzend ist. Da gibt es ja einige Bereiche. Aber wir wären zum Beispiel ein perfektes Kooperationsstück zu so einer Lösung, wie du sie gerade beschrieben hast. Wenn wir darüber nachdenken, wie entwickeln wir uns weiter, denken wir über Stimmenanalysen, ne? Also kurzes Einsprechen, eine direkte Interaktion, das Thema Hören ist ganz wichtig. Da kannst du auch ganz viel digital natürlich steuern und das Thema Iris und Schleimhäute habe ich vorhin schon benannt, Zahngesundheit, das sind eher die Punkte, alles was aber erstmal optisch bleibt, weil als Technologieunternehmen musst du ja auch mal sehen, dass du ein bisschen technologienah erstmal bleibst in der Weiterentwicklung, damit du natürlich auch effizient und ressourcenschonend irgendwie die Schritte dann alle für dich planen kannst.
Ja, das ist jetzt übrigens die Antwort auf meine Frage, weil das finde ich sehr, sehr spannend, mir vorzustellen, dass wir zukünftig also es gibt ja verschiedene Trends, die da jetzt mit reinkommen. Ne? Das eine ist telemedizinisch vor ambulant, ja, und dann kommt stationär irgendwann. Also wir haben eigentlich eine komplett neue Versorgungsform in der Prozesskette. Ja. Und das zweite, woran ich denke, das ist als Trend in Deutschland jetzt noch nicht so ganz angekommen. Es gibt erste Startups, die sich so in die Richtung bewegen, aber in den USA, in Asien und auch tatsächlich Helios in Kenia, hatte ich auch schon Podcast zu, die bauen wirklich solche Hubs, ja, oder Forward Health in den USA, so Hubs, so Pods, also teilweise stehen die richtig in Einkaufszentren, wie so ein kleines, ja, wie so ein Pod irgendwie, ne, wo man reingeht, so ein kleines Konstrukt und da wird dann niedrigschwellige präventive Diagnostik gemacht und das Ziel ist letztendlich, auch bei Konzepten, wo der Versorger letztendlich auch der Versicherer ist, das gibt es ja in den USA relativ viel, Menschen zu einer niedrigschwelligen Prävention zu bringen, damit Krankheiten vermieden werden können. Und letztendlich ist das eine komplett andere User Journey, Consumer Journey, die man auch gar nicht mehr so Patient Journey eigentlich nennen kann. Ja, also wir kommen da zu was ganz anderem.
Genau, da kommt nämlich ein ganz wichtiger Trend, auch dieses Thema Self-Enabling. Das ist ja auch immer wichtiger in der Gesellschaft. Ne? Du willst es selber in die Hand nehmen, du willst die Verantwortung für dich selbst übernehmen, du willst die Informationen haben, dich damit beschäftigen und dann machst du es auch. Ich sag mal, in unserem Markt, genau wie du es gesagt hast, ist das tatsächlich noch nicht so richtig im Mindset. Das wird eher ein bisschen kritisch beäugt. Und deswegen können zum Beispiel Apotheken ein sehr guter Übergangsweg sein. Ja, weil in der Apotheke herrscht viel Vertrauen. Und da können solche Technologien auch erstmal in den Einsatz kommen, um danach vielleicht auch standalone irgendwo zu funktionieren. Was natürlich aber auch dann wieder ein bisschen kritisch ist, weil es gibt ja den Gedanken der Gateways, ne, die aber dann ja auch wieder von Anfang an standalone gedacht wurden, eine ganz neue Infrastruktur gefühlt. Das, glaube ich, wird in unserem Markt nicht so einfach funktionieren. Also ich denke schon, du musst die Player, die da sind, mit ins Boot nehmen und den Konsumenten oder den Patienten dann wirklich auch langsam ranführen. Und was ich super wichtig finde, ist, bei alles, was mit Diagnostik zu tun hat, kennen die ethischen Grenzen. Das habe ich jetzt schon dreimal gesagt, aber es ist mir auch wirklich wichtig. Ne? Mit welchem Gefühl möchtest du jemanden rausgehen lassen? Bestes Beispiel, wir können zum Beispiel Krebs indizieren. Das würde ich einem Patienten am Telefon niemals sagen. Ja, also hier, da ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt Hautkrebs entsteht. Ich meine, der wird ja seines Tages nicht mehr froh. Ne? Also du hast ja auch so ein bisschen Verantwortung der psychischen Komponente gegenüber. Das heißt, hier muss man ganz klar auch ausloten, was will man anzeigen, was will man ausgeben, wo setzt man die Grenze. Das heißt nicht, dass man das Ergebnis verschleiert, sondern vielleicht eine klare Indikation setzt, hey, du solltest ganz dringend dir einen Arzttermin geben lassen. Ne? Aber Kommunikation, glaube ich, spielt da eine extrem große Rolle darin, wie es angenommen werden wird und wie erfolgreich solche Konzepte am Ende auch werden.
Ich finde das übrigens interessant, dass wir uns jetzt in dem Kontext darüber Gedanken machen, weil ich glaube, auch im Gesundheitssystem, auch in der Kommunikation mit medizinischem Fachpersonal ist das nicht immer optimal kommuniziert, solche Sachen, weiß ich aus eigener Erfahrung. Und da kommt ja ein komplett neues Licht drauf. Ja. Aber ich finde, wenn man das so weiterdenkt, dann kann man ja auch davon ausgehen, dass Apotheken vielleicht zukünftig gar nicht mehr Apotheken heißen, sondern einen ganz anderen Namen bekommen. Wir haben ja jetzt schon irgendwie die Lauterbachsche Idee der Gesundheitskioske und so ganz andere Konzepte. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist übrigens auch nochmal, also das hatte ich anfänglich schon gesagt, über Beauty einzusteigen. Ich hatte mit einer Freundin, die hat ein Longevity-Startup, mit der hatte ich die Diskussion darüber, wann zahlen Menschen dafür? Und diese ganze Longevity-Branche, die hat eine enorme Erwartung, auch von Seiten Investoren, aber teilweise übersetzt sich das noch nicht so gut. Und dann bin ich neulich auf ein Startup gestoßen, in Berlin haben die auch schon Praxen und in Hamburg, glaube ich. Und die starten, wie gesagt, mit Hautanalyse und machen von da aus letztendlich Upselling zum Thema Longevity. Also die sagen, dir fehlt das und das, du musst mal die und die Nährstoffe checken lassen, irgendwie Hormonstatus, Knochendichte, was weiß ich, und starten eben von da. Und ich finde das extrem schlau. Das ist aber in der Medizin oft so ein bisschen verpönt, ja, auf so ein super oberflächliches Thema zu gehen. Aber am Ende holt es ja viele Menschen genau da ab, weil wenn man mal guckt, wie viel wird für Botox, Hyaluron und Beauty-Treatments ausgegeben, Frauen sowohl auch Männer mittlerweile, dann ist das ja ein total anderer Vibe, wo man sich da reinbegibt, ja?
Auf jeden Fall, wie ich es vorhin versucht habe rüberzubringen, ne? Das sind einfach die großen Trends, also auch jünger sich verjüngen, jung bleiben, das ist ein Riesentrend in den USA, wirklich enorm, was da investiert wird von einzelnen Personen, auch in der UAE, da komme ich ja gerade her, es ist unfassbar, welche Relevanz dieses Thema hat. Ich glaube, das ist auch eher ein europäischer Gedanke zu sagen, ja, warum ist das jetzt so ein großer Treiber? Und am Ende des Tages geht es ja immer um Folgendes. Ja? Wenn du eine Technologie entwickelst, ein Produkt entwickelst, du willst es ja an den Markt bringen. Das heißt, du musst dich auch den Marktgegebenheiten anpassen. In unserem Fall war das ja auch so. Ne? Klar ist die künstliche Intelligenz von Anfang an in die Richtung gedacht, wie können wir das Gesundheitssystem sozusagen verändern, wie können wir hier Abhilfe schaffen. Aber ich meine, wir sind ja auch finanzinvestiert. Wenn du natürlich da einen sehr langen Weg vor dir hast, ja, und es auch sehr lange dauert, um die ganzen Parameter zu schaffen, Studien zu schaffen und so weiter, du aber siehst, die gleiche Technologie kann in einem anderen Markt sofort zum Einsatz kommen, sofort trainiert werden, genau wie du gesagt hast, du brauchst auch die Daten, du brauchst enorm viele Daten. Und da hat uns dieser Lifestyle-Einstieg eigentlich extrem geholfen, weil das Produkt ist im Markt, an vielen Stellen im Einsatz, wir kriegen jeden Tag neue Daten. Du musst ja auch immer sehen, gerade bei Haut und Haaren, du hast ethnische Gruppen überall auf der Welt, das heißt, du brauchst ganz verschiedene Datensätze. Wenn ich darauf warte, bis ich in Haut Arztpraxen zum Beispiel das Tool einsetzen darf, komme ich ja viel, viel langsamer weiter, als wenn ich unternehmerisch denke und sage, hey, ich mache mir noch ein zweites Segment auf, weil ich hier direkt Effekte sozusagen auch erzielen kann, sowohl für den Anwender, als auch für die Industrie, als auch für mein eigenes Unternehmen. Und damit kann ich natürlich wieder investieren in meine Technologievision. Und ich glaube, das war bei uns letztlich der große, entscheidende Punkt, als wir gesehen haben, hey, im Beauty-Bereich können wir sofort mit dem Produkt Geld verdienen, auch wenn es nicht ganz der Vision entspricht, wo es irgendwann mal hingehen soll. Tatsächlich, Fun Fact an der Seite, kämpfe ich aber auch mit diesem Image extrem, weil dadurch die Technologie sehr häufig, genau wie du gerade gesagt hast, auch ein bisschen abgestempelt wird. Oh, für Beauty, das ist ja nett. So, also das ist das, was daraus gemacht wird. Genau, so, aber dass ich damit natürlich jeden Tag die Daten sammle und die Erfahrung sammle, auch die Live-Indikation aus dem Markt bekomme, womit ich hinten raus dann wirklich Prävention und all die Themen betreiben kann, weil der Algorithmus stark genug ist, das wird halt im ersten Blick nicht gesehen. Und ich sag mal so, wenn wir uns mal anschauen, dass Dermatologie und ich sag mal Beauty oder Skincare ja immer weiter zusammenrücken im Markt. In Amerika zum Beispiel gibt es die Trennung eigentlich fast gar nicht. Ja? CVS zum Beispiel, die haben beide Aspekte von Anfang an drin gehabt. Dann, also der Markt verschmilzt, das heißt, warum soll die Technologie nicht auch sozusagen beide Marktfacetten einfach bedienen können?
Ich finde, das ist ein Thema, also da könnte ich mich persönlich stundenlang drüber unterhalten, wie erreichen wir eigentlich Menschen? Also mit welchem Versprechen, mit welcher Fragestellung, wie erreichen wir Menschen? Und ich habe ganz oft wirklich den Eindruck, dass die Medizin das teilweise aus dem Blick, ja, also nicht nur die Medizin, sondern auch die Regulatorik aus dem Blick verloren hat. Das fängt zum Beispiel auch damit an, wie werden Präventionskurse gestaltet, damit die überhaupt finanziert werden im öffentlichen oder im GKV-Gesundheitssystem in Deutschland. Das ist alles sehr wissenschaftszentrisch gedacht, ja, sehr arztzentrisch gedacht. Das ist nicht so richtig userzentrisch gedacht. Das ist bei vielen Themen so. Ja. Und in einer immer mehr, ich habe ja auch einen englischsprachigen Podcast, ich habe relativ viele Podcasts, die jetzt so darauf referenzieren. Ich habe auch einen Podcast mit einer Gründerin zum Thema Stimme als Biomarker gemacht. Ich habe einen spannenden englischsprachigen Podcast von einem französischen Unternehmen, der Gründer, der wirklich in Richtung das Smart Badezimmer als Health Hub geht, also wo auch das Foto natürlich eine Rolle spielt. Und da geht es ja auch immer darum zu hinterfragen, wie erreichen wir eigentlich Leute? Ja. Und das finde ich sehr interessant, weil ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass da ganz viele sagen, ja, Beauty, wen interessiert's, ja?
Auf jeden Fall, aber wir haben immer einen Satz uns zu Herzen genommen, ich muss den Menschen oder meinen Konsumenten in dem Fall dort abholen, wo er steht. Nicht da, wo ich ihn gerne hätte. Ich kann nicht von mir ausgehen. So, und für viele Leute ist zum Beispiel dieses Buzzword KI, finden sie cool, aber wenn sie es selber anwenden sollen, bringt es erstmal Respektsabstand. Ja? Das heißt, hol den Menschen noch dort ab, wo er steht und mach auch in deinem ganzen Marketing, in deinem Firmenbranding, ja, sprich darüber, was der Mensch wirklich dann auch greifen kann, wo er sich sozusagen gerade befindet. Und wenn du im Gesundheitsmarkt einfach schaust, die Leute sind ja nicht wirklich zufrieden. Die merken ja, wie schwierig es ist, einen Arzttermin zu bekommen. Die merken, wie schwierig es ist, wie weit sie mit unterfahren müssen zu einem Facharzt. Das heißt, sie wollen ja eigentlich sogar eher hören, dass es Lösungen gibt, wo sie sich selbst helfen können. Aber da musst du es halt auch so kommunizieren, darfst du nicht auch noch Steine in den Weg legen. Und ich sag mal, die Trends Beauty, Longevity, ganz, ganz speziell in den letzten anderthalb Jahren, das sind einfach große Themen, die die Leute einfach beschäftigen. Und wenn das die Themen sind, die deine sozusagen potenzielle Kundengruppe beschäftigen, musst du auch darauf eingehen. Und ich glaube, das ist etwas, da kann man gerade aus den USA immer sehr viel mitnehmen und sehr viel lernen. Da wird das wirklich tatsächlich auf dem Level dann auch gemacht. Und das ist einfach für jedes Produkt, egal welches du entwickelst, einfach super wichtig. Du bist nicht deine Zielgruppe, das muss man sich ganz häufig sagen, sondern du musst verstehen, wo deine Zielgruppe steht. Und dann auch deine Kommunikation darauf auslegen.
Ich habe noch zwei Fragen und dann sind wir am Ende. Du hast ja viel über Ethik gesprochen. Ihr seid natürlich DSGVO-konform, ist klar, sonst könntet ihr in Deutschland nicht anbieten. Aber ihr holt euch schon eine Einwilligung, dass ihr die Daten nutzen könnt, auch für Weiterentwicklung des Algorithmus in anderen Bereichen, oder?
Genau, also wenn wir es machen, dann fragen wir auch explizit danach. In vielen kommerziellen Projekten machen wir das gar nicht. Das kommt wirklich auf den Einzelfall an. Sag mal, wenn du mit dem deutschen Mittelstand arbeitest, ist das gar keine Option. Ja, also schon aus den eigenen Datenschutzrichtlinien würde das gar nicht funktionieren. Aber es gibt natürlich Forschungsprojekte oder forschungsorientierte Projekte, in denen wir das durchaus machen. Aber wie du gesagt hast, wir sind eine deutsche Firma. Wir unterliegen dem strengsten deutschen Datenschutz. Das heißt, so viele Spielräume hast du da sowieso eigentlich gar nicht.
Und die zweite Frage ist deine Vision. Du hast es jetzt ja mehrfach angeteasert. Um das wirklich nochmal ganz konkret zu machen, wo seid ihr in 5 Jahren mit der Technologie, wenn, ich habe es gerade heute tatsächlich auf LinkedIn gepostet und am Sonntag gescreenshottet, Teleklinik auf Platz 1 der Medizin-Apps, also das startet ja diese Revolution, danach kommt irgendwie gesund.de, Shop-Apotheke, Doc Morris, Dr. Lib, ja, also das Thema digitaler Zugang ist ein Riesenthema und wo seid ihr da zukünftig integriert überall?
Genau, ich würde sagen, es hat zwei Aspekte. Das eine ist auf jeden Fall, wir wollen dafür stehen und unseren Beitrag dazu leisten, dass Hybrid auch wirklich funktioniert. Das heißt, ja, Technologien gibt es viele, aber der Mensch muss mitgenommen werden, der Mensch muss in den Fokus gerückt werden und das Gesamtsystem hat halt mehr Facetten als nur eine neue Anwendung. Ja. Nimm die bestehenden Player mit. Das ist unsere große Mission, zu sagen, wie schaffen wir eine Integration auch der bestehenden Marktteilnehmer, aber ohne die wird es auch nicht funktionieren. Und rein aus Unternehmensperspektive ist natürlich der große Wunsch und das große Ziel zu sagen, wir leisten unseren Beitrag für die hybride Versorgung, vor allem im ländlichen Bereich. Das ist wirklich das, wofür wir ganz viel arbeiten. Ich komme selber aus dem ländlichen Bereich. Ich weiß, wie weit meine Freunde und meine Eltern fahren, um mal einen Facharzt zu sehen. Dort dann wirklich auch maßgeblichen Effekt in der Effizienz und in der Versorgungstiefe zu bringen, das wird, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Das heißt, wenn du mich so fragst, würde ich sagen, in den meisten Apotheken, die du kennst, würde es dann Iconic auf jeden Fall als Angebot geben. Ich würde aber gerne in 5 Jahren natürlich schon 2 Schritte weiter sein und auch das ganze Thema Versorgung, also Sprechstunden, Rezeptausstellung und so weiter auch sozusagen an einem Ort dann haben wollen. Aber es kommt auch auf die Regulatorik an.
Ja, mit einem anderen Einstiegspunkt. Ich hatte auch schon mal ganz am Anfang einen Podcast mit Emanostik, zum Beispiel, oder mit Online-Doktor, die ja auch Dermatologie machen und die entwickeln ja mittlerweile auf ihren Datensätzen eigene KI. Ich glaube aber, das ist nicht so einfach, weil die Qualität der Fotos, jetzt gerade wenn dir was eingesendet wird und du jetzt nicht ein Tool hast, was den User auch führt darin, wie man das Foto jetzt genau macht, welches Licht, bla bla bla, dann ist das immer schwieriger, weiß ich aus eigener Erfahrung. Wie gesagt, ich habe auch mal so ein Startup aufgebaut. Das finde ich spannend. Das heißt, also du sagst hybride Versorgung, das heißt Point of Sale in dem Fall und jetzt nicht so unbedingt Telemedizin oder ist das auch eine Option für euch?
Nee, weil ich tatsächlich, aber das ist ein bisschen Ansatzunterschied. Wir sind ein Technologieunternehmen, das heißt, wir sagen, wir sind sehr gut in Technologie und allem, was da dazugehört. Es gibt sehr viele Ärzte da draußen. Ich möchte keine eigenen Ärzte anstellen. Ich möchte kein Ärzteteam haben, weil das hat dann immer auch ein bisschen diesen Beigeschmack von, es steht dann alles unter einer Flagge, man maximiert den eigenen Output. Das ist so wie, wenn ich gefragt werde, ob ich eigene Produkte machen will. Das würde irgendwie auch dazu führen, dass man das Gefühl hat, die Technologie linkt darauf, die eigenen Produkte zu vertreiben. Mhm. Wir haben uns positioniert ganz klar als Technologie-Provider. Das heißt, alle die du benannt hast, könnten theoretischerweise in der Zukunft unsere KI nutzen. Ich werde es nicht, also du wirst es nicht mit uns erleben, dass wir sozusagen da die Sprechstunde in-house im großen Stile machen werden, weil ich der Meinung bin, da gibt es viele, viele gute Gründe, warum Ärzte auch unabhängig bleiben sollten und nicht in ein Anstellungsverhältnis in einem Technologieunternehmen gehen sollten.
Super, vielen, vielen lieben Dank. Das war sehr, sehr spannend und ich finde es wirklich interessant, diese ganzen unterschiedlichen auch KI-Use-Cases anzuschauen und diese vielen Einzellösungen dann irgendwann zu connecten in der Journey. Das ist ja wirklich total spannend, was uns da möglich wird. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir und ich hoffe, ja, ihr seid weiter erfolgreich und die Vision wird wahr, Schritt für Schritt.
Danke, Inga. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.